Ja, herzlich willkommen auch in meinem Namen. Wir gehen gleich in medias res. Erster Vortragender in der Sektion Neuroimaging ist Nicolas Langlips vom NPI für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Ich werde nur ganz kurz, also ich mache die Anmoderation ganz kurz. Ne? Er hat Philosophie und Medizin hier in Berlin studiert und außerdem noch in Medizin promoviert und einen weiteren Doktortitel erworben in medizinischer Anthropologie in Berkeley. Bekannt ist sein Buch über die Klinik in der Psychoanalyse, also insbesondere bei Lacan. Die Zeit der Psychoanalyse bei Surkamp erschienen und das gegenwärtige Forschungsprojekt und auch Buchprojekt beschäftigt sich mit Aspekten der Neurophilosophie, Neurowissenschaften und Drogen, Halluzinogenen im weitesten Sinne. Das Projekt heißt Neurophilosophy, Neurosciences and Dreaming, Brain, was immer Dreaming dann heißt. Ich bin gespannt auf den Vortrag.
Okay. Also das Hirn gilt als Ort der Bilder. Es empfängt visuelle Eindrücke von außen und macht sich daraus ein Bild von der uns umgebenden Welt. In Erinnerungen, Fantasien, Träumen und Visionen generiert das Hirn aber auch Bilder aus eigenem Antrieb. Diese erscheinen uns dann vor dem inneren Auge. Die durch die halluzinogene Droge Mescalin erzeugten Visionen wurden beispielsweise in den 20er Jahren von dem amerikanischen Psychologen Heinrich Klüver erforscht, der eine Reihe immer wieder gesehener geometrischer Muster, sogenannte Formkonstanten, identifizierte. Obwohl er von deren Gleichförmigkeit auf ein neuronales Substrat schloss, ging es ihm in erster Linie um eine phänomenologische Darstellung der allgemeinen Struktur von Halluzinationen. Und diese Formkonstanten kann man da links im Bild sehen. Was im Gehirn physiologisch geschieht, wenn es im Rausch innere Bilder hervorbringt, wird heute mit Hilfe von Neuroimaging-Technologien selbst ins Bild gesetzt. Die funktionelle Bildgebung soll den Geist bei der Arbeit sichtbar machen. Diese Forschungspraxis habe ich im Rahmen einer ethnografischen Studie zur Renaissance der Halluzinogenforschung seit der Dekade des Gehirns untersucht. In meinem Vortrag werde ich mich auf folgende Frage konzentrieren. Kann Neuroimaging als Übersetzung geistiger Prozesse in Hirnbilder verstanden werden? Zunächst möchte ich aber ein paar Worte zum größeren historischen Zusammenhang, in dem meine Fallstudie der Halluzinogenforschung steht, sagen. In den 90er Jahren sind psychedelische Drogen wie Mescalin, LSD und das aus den Zauberpilzen isolierte Psilocybin wieder hoffähig geworden. Dass das nach den Exzessen der 60er Jahre möglich war, liegt nicht zuletzt daran, dass eine neue Forschergeneration es verstanden hat, ihr Interesse an diesen bewusstseinsverändernden Substanzen an den Aufschwung der kognitiven Neurowissenschaften in den 90ern zu knüpfen. Die große öffentliche Aufmerksamkeit, die die Hirnforschung in den letzten 20 Jahren auf sich gezogen hat, lässt sich maßgeblich auf Entwicklungen im Bereich der funktionellen Bildgebung zurückführen. Zwar erlaubte bereits die Einführung des EEGs 1929 den Geist bei der Arbeit zu beobachten, und seit den 60ern liefert die Computertomographie hoch aufgelöste anatomische Darstellungen des Gehirns. Aber erst die Positronenemissionstomographie, PET, ermöglichte es in den 1980er Jahren, physiologische Prozesse, etwa den regionalen Blutfluss oder die Glukoseverstoffwechslung, anatomisch zu lokalisieren. In einem zweiten Schritt kann die Topographie dieser biologischen Geschehnisse mit mentalen Vorgängen in Beziehung gesetzt werden. Anders als die abstrakten Kurven des EEG und die statischen Schwarz-Weiß-Bilder des CT eigneten sich die dabei entstehenden bunten, scheinbar intuitiv zugänglichen Hirnbildern ganz besonders für populärwissenschaftliche Darstellungen, wissenschaftsjournalistische Berichte und Forschungsförderanträge. Dieser Entwicklung schloss sich auch der Schweizer Psychiater Franz Vollenweider an, der da links im Bild zu sehen ist. In den frühen 90ern hat Vollenweider sich entnahm mit einer PET-Untersuchung der Wirkung von Psilocybin und Ketamin auf die Gehirne gesunder Probanden gemacht. Die Bildgebung zeigte, dass beide Halluzinogene trotz ihrer ganz verschiedenen pharmakologischen Wirkungsmechanismen eine Zunahme der Stoffwechselaktivität im Stirnhirn bewirkten. Diese Aktivierung korrelierte mit dem Grad der im Drogenrausch erlebten Ich-Auflösung. Ein ganz ähnliches metabolisches Muster hatte man zuvor bereits auf PET-Bildern akut schizophrener Patienten gesehen. So trug Vollenweiders Studie dazu bei, den Gebrauch von Halluzinogenen zur Modellierung von Psychosen in der psychiatrischen Forschung wiederzubeleben. In den Jahren 2005 und 2006 habe ich eine wissenschaftsanthropologische Feldstudie über Vollenweiders Zürcher Labor Neuropsychopharmacology and Brain Imaging gemacht. Und dabei war das Neuroimaging eigentlich nur ein kleiner, untergeordneter Aspekt dieser gesamten Studie. Vor dem Hintergrund der Arbeiten, die es in der Wissenschaftsforschung zum Thema Neuroimaging gibt, fielen mir mehrere Punkte auf, in denen Vollenweiders Praxis des Neuroimagings von diesen Darstellungen abwich. Und die werde ich im Folgenden erläutern, aber ich beginne mit einem Experiment. Im freien Protokoll beschrieb ein Proband des Vollenweider Labors, wie er eine Messung im PET-Scanner unter Einfluss des Halluzinogens Psilocybin erlebt hatte. Ich zitiere aus dem Protokoll. Am Anfang des Trips hatte ich auf einmal das Bedürfnis, mich im Labor hinzulegen. Da begann die optische Verzerrung. Ich sah zuerst, dass manche Strukturen sich bewegten und andere Farben und Formen annahmen. Von der Liege aus schaute ich auf das Waschbecken und die Seifenpackung an der Wand. Plötzlich sahen sie aus wie gemalt, wie wenn man über ein Bild einen Filter legt, der es wie ein Ölgemälde erscheinen lässt. Vor dem Scan ging ich noch einmal auf die Toilette, wo ich mich jedoch nicht mehr zurechtfand. Alle Proportionen waren falsch. Das WC schien riesig, meine Hände zu groß, die Arme zu lang. Auch die ersten Minuten des Scans waren komisch. Als ich den Versuchsleiter aus den Augenwinkeln bemerkte, sah er aus wie eine Ratte. Die Assistentin hatte eine zombiehafte Fratze. Sobald ich die Augen schloss, veränderte sich meine Wahrnehmung abrupt und total. Dann glitt ich durch skurrile geometrische Räume, zumeist kubisch und intensiv rot gefärbt. Dabei hatte ich ein enorm weites Blickfeld von bis zu 270 Grad, an dessen Rändern ich flüsternde menschliche Gestalten wahrnahm. Die Fragebögen konnte ich später nur mit knapper Not ausfüllen. Die Antworten schienen mir nicht passend oder zu wenig differenziert. Zum Teil verstand ich die Fragen auch nicht. Faszinierend war dabei jedoch, dass ich mindestens die Hälfte aller Fragen auf einer Seite gleichzeitig lesen konnte. Die Beschreibung vermittelt ein plastisches Bild von dem reichen, mitunter grotesken ästhetischen Erleben im Halluzinogenrausch. Während die neuronalen Korrelate des Rausches vom PET aufgezeichnet wurden, sollte die Testperson ihre inneren Erfahrungen durch das Ausfüllen einer Vielzahl von Fragebögen zu Protokoll geben. Eines der wichtigsten Instrumente ist dabei der von dem deutschen Psychologen Adolf Dittrich in der Schweiz entwickelte 5D-APZ-Fragebogen, der drei Dimensionen veränderter Wachbewusstseinszustände konstruiert. Die in Anlehnung an Freud als ozeanische Selbstentgrenzung bezeichnete Ekstase, deren von Bad Trips bekannte Kehrseite die angstvolle Ich-Auflösung, sowie die visionäre Umstrukturierung, welche optisch-halluzinatorische Phänomene erfasst. Oder frei nach Elvis Huxley, Himmel, Hölle und Visionen als Achsen der psychedelischen Erfahrung. Um im Bereich des Visuellen zu bleiben, möchte ich die Funktionsweise des 5D-APZ anhand der dritten Dimension, der visionären Umstrukturierung, illustrieren. Sie umfasst Fragebogen-Items wie: Ich konnte Bilder aus der Erinnerung oder aus der Fantasie überaus deutlich sehen, ich sah in völliger Dunkelheit oder mit geschlossenen Augen regelmäßige Muster. Formen schienen sich durch Töne oder Geräusche zu verändern. Ich erlebte alles beängstigend verzerrt. Also man sieht auf dem Dia einige von diesen Items abgebildet. Solche Aussagen soll der Proband durch eine Markierung auf einer Skala von 1, nein, nicht mehr als gewöhnlich, bis 10, ja, sehr viel mehr als gewöhnlich, bewerten. Dafür macht man dann da den Strich auf dieser Skala. Dadurch wird die unter Drogen massiv veränderte Qualität des Erlebens in Zahlen übersetzt. Also man misst es später aus, wo der Proband den Strich gemacht hat. Natürlich ist das Ausfüllen solcher Fragebögen nicht dasselbe wie das Schreiben ausführlicher Erfahrungsberichte. Dem zitierten Probanden erschienen die vorgegebenen Antworten seiner Erfahrung nicht adäquat zu repräsentieren. Auch bleibt unklar, vor welchem Erfahrungshintergrund die einzelne Versuchsperson die Ungewöhnlichkeit ihres Drogenerlebnisses bewertet. Doch im Gegensatz zu dem zitierten freien Bericht, der in der systematischen Auswertung der Studie keine Rolle spielte, ist diese standardisierte und quantifizierte Form von Introspektion mit den numerischen Daten des PET kompatibel. Man kann den introspektiven Teil der Untersuchung auch durch eine solche Übersetzungskette darstellen. Dabei kann man letzten Endes natürlich die Feinheit dieser Übersetzungskette verschieden gestalten. Ich habe das jetzt relativ grob dargestellt. Es beginnt also mit dem, jetzt in diesem speziellen Fall vornehmlich bildhaften Erleben des Probanden. Das wird dann Gegenstand der Introspektion. Man könnte jetzt auch sagen, durch die Introspektion ergibt sich nochmal, also wird es übersetzt in eine mentale Meta-Repräsentation. Die wird dann wiederum übersetzt in eine sprachlich verfasste Aussage auf dem Fragebogen. Dann wird deren, die Intensität bewertet, indem man auf dieser Skala den Strich setzt, also grafisch. Das wird anschließend ausgemessen. Dann wird diese grafische Repräsentation in eine Zahl übersetzt. Und dann später werden nochmal die verschiedenen Items zu Clustern zusammengefasst, die also eine gemittelte Zahl ergeben. Und dann kann man natürlich nochmal die verschiedenen Cluster, also insbesondere die drei großen, ozeanische Selbstentgrenzung, angstvolle Ich-Auflösung und visionäre Umstrukturierung, zu einer Gesamtzahl zusammenfassen, die dann für die Veränderung des Bewusstseinszustands insgesamt steht. Demgegenüber steht eine zweite Übersetzungskette, nämlich die PET-Messung selbst. Da ist dann der Ausgangspunkt der Hirnstoffwechsel bzw. ein bestimmter Aspekt davon. Messbar wird es dadurch, dass man einen radioaktiven Tracer dem Probanden injiziert. Das kann also ein Sauerstoffisotop sein oder Fluorisotope oder radioaktiv markierte Glucose oder ein pharmakologisch aktiver Radioligand. Der zerfällt radioaktiv, dadurch werden Positronen emittiert, daher auch der Name Positronenemissionstomographie. Wenn die Positronen mit Elektronen kollidieren, werden Gammastrahlen abgegeben, die in zwei verschiedene Richtungen sich wegbewegen, und zwar die in 180 Grad zueinander stehen. Und dann auf diesem, also der PET-Scanner ist ja so ein kreisförmiger Detektor, dort auf Kristalle treffen, die wiederum Photonen emittieren, und die Photonen werden dann vom Fotodetektor wahrgenommen. Und wenn jetzt an zwei exakt gegenüberliegenden Stellen dieses Rings solche Lichtereignisse wahrgenommen werden, dann gilt das als ein Ereignis, und wie tief das im Hirn stattgefunden hat, wird dann wiederum daraus errechnet, wie der zeitliche Unterschied des Eintreffens der Photonen an den zwei Punkten am Ring war. Also das, was der Photonendetektor wahrnimmt, wird dann in Zahlen wiederum übersetzt. Und damit generiert man das quantitative Datenmaterial, das mit der Hirnaktivität in der einen oder anderen Form korrelieren soll. Und das sieht man dann hier im Bild in dieser Tabelle, wo man dann die Hirnregion links hat und rechts dann die Intensität der Hirnaktivität, die da gemessen worden ist. Und dieses Zahlenmaterial wird dann wiederum durch verschiedene Algorithmen und durch Entscheidungen, was die Farbgebung betrifft, in PET-Bilder übersetzt. So, das hat im Grunde genommen Joe Dumit in Picturing Personhood alles sehr fein erklärt und auch sehr viel detaillierter, als ich das hier kann. Mir ist wichtig, dass es in der wissenschaftlichen Praxis um die entstehenden Bilder gar nicht geht. Ich möchte behaupten, dass die vermeintliche Ikonophilie der kognitiven Neurowissenschaften tatsächlich eine Ikonophilie des Wissenschaftsjournalismus und populärwissenschaftlicher Darstellungen ist. Und, das hat Kelly Joyce in ihrem neuen Buch Magnetic Appeal über das fMRI jetzt auch nochmal dargelegt, der klinisch tätigen Radiologen, aber nicht der Wissenschaftler. Die kanadische Wissenschaftsforscherin Anne Beaulieu, die ja eigentlich heute auch hatte sprechen sollen, hat in ihrem Artikel Images are not the only truth festgestellt, ich zitiere daraus, dass für die Forscher diese Bilder, so sie Bilder von irgendetwas sind, Bilder von Zahlen sind. Die Fülle von Repräsentationen in neurowissenschaftlichen Kontexten, die den Neuling überwältigen, steht im Widerspruch zur Auffassung der Forscher, dass ihre Arbeit darin besteht, Messungen am Hirn vorzunehmen, nicht Bilder davon zu machen. Und also den Punkt kann ich aus den Gesprächen mit den Leuten in meinem Labor auch bestätigen. Der letzte Übersetzungsschritt zu den Bildern ist also gar nicht entscheidend. Schaut man sich vorhin bei das zu Anfang zitierte PET-Studie zu den bewusstseinsverändernden Effekten von Psilocybin und Ketamin an, dann zeigt sich, dass es darin in erster Linie um eine Korrelation von Zahlen geht. Ich zitiere aus dieser Studie: Um die Beziehung zwischen Psilocybin-induzierten psychologischen Reaktionen und metabolischen Veränderungen zu erforschen, wurden die Ergebnisse der Fragebögen für halluzinatorische Störungen, Ich- und Denkstörungen, mit Veränderungen absoluter Glukosemetabolismusraten und metabolischer Verhältnisse zwischen verschiedenen Hirnregionen korreliert. Zitat Ende. Im Forschungsprozess helfen die Bilder lediglich aus der unüberschaubaren Menge von Messwerten jene herauszugreifen, die sich auf anatomisch signifikante Stellen beziehen. Letztlich geht es aber darum, diese Werte dann zu psychometrischen Befunden in Beziehung zu setzen, doch dies geschieht in Tabellen und nicht in Bildern. Also der Punkt ist, dass es bei diesem zentralen Schritt um eine Korrelation und eben nicht um eine Übersetzung geht. Also natürlich sind die Zahlen, die im Endeffekt miteinander korreliert werden, das Produkt dieser Übersetzungsketten, aber die Übersetzung allein reicht nicht, um den Geist bei der Arbeit ins Bild zu setzen. Und letzten Endes sieht man natürlich bei dem Bild eigentlich auch nur die neurophysiologische Aktivierung, und dann wird vielleicht in der Bildunterschrift behauptet, dass es zu dieser oder jener mentalen Funktion in Beziehung steht. Vorhin war das Korrelation zwischen PET-Messungen und Fragebogenpsychologie zeigt, dass subjektive Bedeutung und Introspektion nicht, wie Michael Hagner behauptet hat, in jedem Fall durch Neuroimaging marginalisiert werden. Ende des 19. Jahrhunderts war die Selbstbeobachtung zu einem zentralen Bestandteil der damals im Entstehen begriffenen experimentellen Psychologie avanciert. Doch der Siegeszug des Behaviorismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts drängte die Introspektion ins Abseits. Die Blackbox mentaler Prozesse wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder geöffnet, als die Kybernetik in Psychologie und Hirnforschung eingeführt wurde. Und in den 70er Jahren gibt es dann diese sogenannte kognitive Revolution, woraus dann die kognitive Psychologie hervorgeht, also das steht in Kontinuität zur Kybernetik. Seit die daraus hervorgegangenen kognitiven Neurowissenschaften sich verstärkt der funktionellen Bildgebung bedienen, ist es geradezu zu einer Renaissance der Introspektion gekommen. Die Erforschung der Neural Correlates of Consciousness und anderer subjektiv erfahrener geistiger Vorgänge, wie mystische Erfahrungen, Liebe, Angst, Aggression und so weiter, setzt voraus, dass die Testperson über ihr Erleben Auskunft gibt. Anders ließe sich gar nicht sagen, wovon die auf den Hirnbildern dargestellten neuronalen Korrelate denn überhaupt Korrelate sein sollen. Nach einer längeren Tabuisierung von Bewusstsein im 20. Jahrhundert hat das Neuroimaging zu einer Rehabilitation der Introspektion als Königsweg zur bewussten Erfahrung geführt. Der aktuelle, von Neuroimaging-Technologien maßgeblich geprägte Wandel unseres Verständnisses vom Gehirn und Geist läuft nicht einfach auf eine Zerebralisierung des Subjekts hinaus, sondern impliziert auch eine Subjektivierung des Gehirns. Dass Geistigem einen Sitz im Gehirn zugeschrieben wird, ist natürlich nicht neu. In seinem Buch Homo Cerebralis beschreibt Michael Hagner den um 1800 herum erfolgten Wandel unserer Vorstellung vom Gehirn. War es bis dahin das Organ einer unteilbaren Seele gewesen, so erscheint es in seiner modernen Gestalt als dezentral organisierter Komplex. Dieser Komplex besteht aus räumlich getrennt voneinander lokalisierten, aber miteinander in Wechselwirkung stehenden geistigen Eigenschaften und Funktionen. Hagner zufolge beginnt die Geschichte funktioneller Hirnbilder mit Franz Josef Galls Phrenologie. Die Phrenologie bildete Charakterzüge wie Stolz, Gewissenhaftigkeit oder Frömmigkeit auf bestimmte Regionen des Schädels bzw. des darunterliegenden Hirns ab. Wie der Psychologe William Atte und der Kulturanthropologe Joseph Dumit hat Hagner daraus den Schluss gezogen, es handele sich bei der Lokalisierung mentaler Funktionen im Gehirn mit Hilfe von Neuroimaging-Technologien um eine neue Phrenologie oder Cyberphrenologie. Durch die Hintertür der zeitgenössischen Neurowissenschaften soll hier die typologische Klassifikation von Individuen, die das organizistische Denken des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt hatte, wieder eingeführt worden sein. Ein Blick auf Hollenweiders Erforschung probeninduzierter Bewusstseinsveränderungen eröffnet jedoch eine andere Perspektive. Was hier mit PET-Scanner und psychologischen Fragebögen untersucht wird, sind flüchtige geistige Zustände und keine beständigen Charaktereigenschaften. Anstatt aufgrund bestimmter neuronaler Eigentümlichkeiten in eine Schublade gesteckt zu werden, zerfällt das zerebrale Subjekt in eine Abfolge ephemerer mentaler Phänomene. Diese zeigen sich nicht im inter-, sondern im intraindividuellen Vergleich. Das Leben des Gehirns manifestiert sich in der Subtraktion einer PET-Messung von der anderen, während das geistige Leben als quantitative Differenz zwischen zwei Fragebogenskalen erscheint. Die tatsächlich statthabenden biologischen und mentalen Prozesse zwischen diesen Momentaufnahmen bleiben im Verborgenen. Mag dieser Blick auf den Menschen auch noch so reduktionistisch und unbefriedigend sein, so begreift er ihn doch als lebendigen, das heißt in ständigem Wandel begriffenen Organismus. Dabei ist Pollenweiders Ansatz, auch wenn er aus einem etwas exotischen Bereich der Psychopharmakologie stammt, in eine breitere Verschiebung der Aufmerksamkeit von Traits zu States einzuordnen. Im Zeitalter der kognitiven Neurowissenschaften werden eher moralische Entscheidungsprozesse als Gewissenhaftigkeit erforscht. Und an die Stelle von Galls Suche nach dem zerebralen Sitz der Frömmigkeit ist die neurotheologische Erforschung mystischer Erfahrungen getreten. Diese Entwicklung wurde durch Technologien wie PET begünstigt. Die funktionelle Bildgebung erlaubt es, Hirnaktivität in vivo zu messen, statt wie in der Blütezeit der Phrenologie Schädelknochen zu untersuchen und tote Gehirne zu sezieren. Eine Steigerung der zeitlichen Auflösung in der funktionellen Bildgebung hat es Neurowissenschaftlern erlaubt, von einer statischen Perspektive auf das Gehirn und entsprechenden unveränderlichen Persönlichkeitsmerkmalen zu einer dynamischen Darstellung jener physiologischen Prozesse überzugehen, die dem Strom des Bewusstseins zugrunde liegen sollen. Die Zeitlichkeit der Positronen-Emissionstomographie ist mit dem Ausfüllen des 5D-APZ-Fragebogens vor und nach einer Messung gut vereinbar. Beide Techniken sind auf die Kurzlebigkeit von Vollenweiders Forschungsgegenstand zugeschnitten. Sie dienen der Erfassung veränderter Bewusstseinszustände, die sich mit der Verstoffwechselung der verabreichten Psychopharmaka wieder auflösen. Um eine neue Phrenologie handelt es sich bei dieser Form des Neuroimaging nicht. Dadurch kommt es zu einer weiteren Abweichung von Hagners höchst anregender Analyse. Zumindest was Vollenweiders Ansatz angeht, trifft es nicht zu, dass die funktionelle Bildgebung mit einem Rückfall in das präkybernetische Menschenbild des Organizismus einhergeht. Die Kybernetik abstrahiert von körperlichen Strukturen und individuellen Merkmalen. Ihre Schaltkreise bilden allgemeine Gesetzmäßigkeiten von Funktionen ab. Doch das kybernetische Menschenbild wird nicht notwendigerweise durch eine Klassifikation von Menschen anhand von typologisierenden Hirnbildern ersetzt. Tatsächlich nutzt Vollenweider die in den PET-Messungen generierten Daten, um sein neurokybernetisches CSTC-Modell empirisch zu unterfüttern. Wenn zwei oder mehr Hirnregionen gleichzeitig aktiviert werden, und das bedeutet, man bestimmt die mathematischen Korrelationen zwischen den Aktivierungen in diesen Hirnregionen, so deutet das auf einen möglichen funktionalen Zusammenhang hin. Das CSTC-Modell basiert auf der Annahme, dass innere und äußere Wahrnehmungsreize in eine kortiko-striato-thalamokortikale Rückkopplungsschleife eingespeist werden. Dieser neuronale Informationsverarbeitungsprozess soll in psychotischen bzw. durch halluzinogene künstlich erzeugten Bewusstseinszuständen gestört werden. Durch eine auf verschiedenen pharmakologischen Wegen erreichbare Hemmung der Filterfunktion des Thalamus kommt es demnach zu einer sensorischen Reizüberflutung des Kortex. Dieser Sensory Overload kann als angstvoll oder ekstatisch erlebte Ich-Auflösung erfahren werden und Sinnestäuschungen und Visionen zur Folge haben. Im Gegensatz zu der populären Rezeption von PET-Bildern, die aktivierte Hirnareale als Zentren für bestimmte mentale Funktionen vorstellt, dient dieser systemische Ansatz dazu, Modelle zu entwickeln, die das funktionelle Zusammenspiel verschiedener Teile des Gehirns zu erklären vermögen. Hier werden die PET-Bilder also nicht in die bekannten PET-Daten, also nicht in die bekannten PET-Bilder, sondern in neurokybernetische Schaltkreisdiagramme übersetzt oder zumindest werden diese Diagramme von den PET-Daten unterfüttert. Doch auch wenn Feuenbergers Methoden zur Erforschung des Halluzinogenrauschs im Bereich der neurowissenschaftlichen Bewusstseinsforschung verbreitet und anerkannt sind, sollte man sich hüten, seinen Ansatz als repräsentativ für den Gebrauch der funktionellen Bildgebung insgesamt darzustellen. So erfordern die meisten PET-Studien mentaler Prozesse keine Introspektion, sondern bedienen sich kognitiver Leistungstests, in denen beispielsweise die Aufmerksamkeit oder das Kurzzeitgedächtnis des Probanden geprüft werden. Die hier herausgestellten Aspekte von Feuenbergers Ansatz können jedoch als Bezugspunkt künftiger Forschungsarbeiten dienen, die feiner zwischen regionalen Epistemologien innerhalb der Praxis des Neuroimaging unterscheiden. Im Bereich der Bewusstseinsforschung gilt jedenfalls, dass PET-Bilder nicht nur unserer Subjektivität ihrem objektivierenden Stempel aufdrücken, eben diese Subjektivität ist auch in die vermeintlich objektiven neurowissenschaftlichen Darstellungen eingeschrieben. Doch die Flut von Gedanken, Gefühlen, Halluzinationen und inneren Bildern, die der Einzelne im Rausch erlebt, lässt sich auch durch die Kombination von Introspektion mit kybernetischen Modellen und funktioneller Bildgebung nicht erfassen. Dazu ist die zeitliche Auflösung von PET und Fragebögen zu gering. Sie zeichnen nur Momente auf oder über längere Zeiträume gemittelte Zustände, aber nicht die physiologischen Korrelate des Erlebnisstroms selbst. Auch entgeht diesen Messungen die Singularität jeder Drogenerfahrung. Das subjektive Erleben wird hier auf schematische Kategorien und Zahlen reduziert. Nur so lässt es sich mit den vom PET produzierten numerischen Daten korrelieren. In der Halluzinogenforschung sticht diese phänomenologische Dürftigkeit besonders ins Auge. Zwischen der mitunter erdrückenden Unmittelbarkeit jener im Rausch erfahrenen Überflutung mit äußeren und inneren Eindrücken und der quantifizierenden Fragebogenpsychologie, welche das Neuroimaging komplementiert, liegt der Graben der Unaussprechlichkeit von Erfahrung. Lässt sich diese Kluft zwischen subjektivem Erleben und hirnphysiologischer Messung überwinden? In einem Gedankenexperiment hat der finnische Philosoph und Kognitionswissenschaftler Antti Revonsuo die Frage aufgeworfen, ob eine immer komplexer werdende Modellierung neurophysiologischer Daten nicht ab einem gewissen Punkt aufhört, wie ein weiterer Datensatz auszusehen und einer Wahrnehmungswelt zunehmend ähnlicher wird. Am Ende stünde eine Visualisierung oder gar eine noch andere Sinnesmodalitäten umfassende Phänomenalisierung der Messungen. Das würde es Hirnforschern ermöglichen, die Erfahrungen ihrer Probanden zu simulieren und in einer virtuellen Realität nachzuerleben. Dann würden die Bilder des Hirns im Sinne eines Genitivus Subjektivus wie auch des Genitivus Objektivus in eins fallen. Vielleicht wäre eine solche hegelsche Aufhebung der zerebralen Ikonografie die logische Konsequenz aus der heftig umstrittenen Gleichsetzung von Bewusstsein und neuronaler Aktivität. Doch eine solche ästhetische Demonstration der Übersetzbarkeit von Neurophysiologie in phänomenales Erleben ist gegenwärtig pure Spekulation. So dürfte das Grenzgebiet zwischen Gehirn und Geist bis auf Weiteres ein von naturalistischen Hoffnungen und humanistischen Ängsten beseelter Austragungsort weltanschaulicher Konflikte bleiben. Danke.